Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Bekommen wir bald mal endlich mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland, so wie die Bundesregierung uns das ja auch versprochen hat? Gerade sieht es nicht so richtig danach aus. Es läuft ziemlich schleppend mit dem Wohnungsausbau. Und deshalb sollte das Bündnis bezahlbarer Wohnraum Ideen entwickeln, wie das jetzt endlich mal schneller gehen kann.
Die Ideen des Bündnisses, also das sind 187 Maßnahmen, die vorschlagen. Das klingt nach sehr viel. Man hat da im Prinzip alles gebündelt, was man kann.
Welche Ideen das konkret sind und wie realistisch dieses Ziel ist, der Bundesregierung pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, klären wir gleich mit Panayotis Gabrielis aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir schauen uns auch mal an, warum eigentlich immer wieder so viele Wale stranden und es nicht zurück ins Meer schaffen und dann auch sterben. Das ist gerade wieder in Neuseeland passiert, wo über 200 Wale an einem Strand verendet sind.
Die sind 5 bis 7 Meter lang, bis zu 2000 Kilo schwer und durch ihr Gewicht graben sie sich quasi von selbst noch tiefer in den Sand.
Und wir klären auch, was mit den toten Tieren jetzt passiert. Die sollen nämlich der Natur überlassen werden. Es ist Mittwoch, der 12. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Ich freue mich, dass ihr reinhört.
Deutschlandfunk Nova.
400.000 neue Wohnungen will die Bundesregierung pro Jahr bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Das ist das Ziel. Und das ist ziemlich nötig, weil es vor allem in vielen Städten viel zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt. Nur, es ist jetzt schon klar, dass es ziemlich schwierig wird, dieses Ziel zu erreichen. Und um die ganze Sache ein bisschen zu beschleunigen, hat sich der Bundeskanzler jetzt eingeschaltet und das Bündnis bezahlbarer Wohnraum damit beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten. Die Ergebnisse haben Olaf Scholz und Bauministerin Clara Geiwitz heute vorgestellt. Und Scholz sagt, das Ziel, das bleibt.
Lassen Sie uns gemeinsam auf Deutschland bauen.
So, ob da jetzt mehr bei rausgekommen ist als ein paar mehr oder weniger fetzige Floskeln, darüber spreche ich jetzt mit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Panayotis, welche Ideen hat das Bündnis denn vorgelegt?
Ich muss immer noch schmunzeln wegen des Tons von Olaf Scholz. Es ist wirklich, also ja. Floskel at its best. Mhm. Die Ideen des Bündnisses, also das sind 187 Maßnahmen, die vorschlagen. Das klingt nach sehr viel. Man hat da im Prinzip alles gebündelt, was man kann. Ich habe mal so ein paar rausgegriffen. Also Studentenwohnheime. Die Länder sollen zum Beispiel 2023 schauen, wie man Wohnfläche sinnvoll begrenzen kann für Studierende und Azubis, um flächensparendes Bauen zu fördern zum Beispiel. Bei Auf- und Umbauten von Häusern soll es kein Muss mehr sein, für mehr Autoparkplätze zu sorgen. Das wissen vielleicht die wenigsten, aber wenn man sozusagen weiter mehr baut, dann gibt es, je nachdem wie viel Fläche man baut, muss man eben auch für Autoparkplätze sorgen. Konkreter auch der Dachausbau, der soll einfacher werden. Man will auch die Recyclingquote im Wohnungsbau erhöhen. Man will das serielle und modulare Bauen verstärken, um eben so die Baukosten zu begrenzen. Und ein ganz nicht unwichtiger Punkt, die 16 Landesbauordnungen. Es gibt ja 16 Bundesländer und 16 Landesbauordnungen. Wir sind ja in Deutschland. Die sollen angeglichen werden, sodass, wenn du ein Haus in Hamburg baust, das auch eigentlich in Berlin oder auch in Bayern gebaut werden kann und da es nicht nochmal eine extra Genehmigung braucht. Das sind über 60 Seiten dieses Ergebnis, dieses Bündnisses. Ja, ich würde sagen, das ist so ein Allround-Kompromiss, weil die Interessen ja doch sehr unterschiedlich waren.
Allround-Kompromiss, was ist das denn überhaupt für ein Bündnis bezahlbarer Wohnraum?
Das ist ein Bündnis, das besteht aus 35 Mitgliedern mit, ich habe es gesagt, zum Teil entgegengesetzten Interessen. Also das sind VertreterInnen der Bau- und Immobilienwirtschaft, die sind drin, genauso wie der Mieterbund. Gewerkschaften sind drin, Sozialverbände, aber auch Umweltorganisationen oder auch zum Beispiel die Wohnungslosenhilfe, aber eben auch VertreterInnen aus Bund, Ländern und Kommunen. Und man hat jetzt ein halbes Jahr, sage ich mal, diskutiert, sich in Arbeitsgruppen getroffen und dann eben heute das vorgestellt. Das ist, so heißt es dann immer so schön, der Anfang eines Prozesses. Also man will sich dann nochmal treffen und das Ganze erörtern. Und vor allem, man hat den Maßnahmen so ein bisschen eine Deadline gegeben. Also bis spätestens 2025 sollen die Maßnahmen umgesetzt werden. Aber vieles, da steht auch vieles drin von erarbeiten, prüfen. Also zum Teil ist es noch relativ unkonkret.
Olaf Scholz hat gesagt, er will an diesem Ziel festhalten, 400.000 Wohnungen, neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Wie läuft es denn gerade mit diesem Ziel? Also ist das wirklich realistisch?
Also egal wie man fragt, außer vielleicht die Bundesregierung, die sagen alle, also auch aus der Bauindustrie, das ist nicht zu schaffen, das ist unrealistisch. Im vergangenen Jahr waren es nicht mal 300.000. Also um das jetzt sozusagen noch zu toppen und dieses Jahr 400.000 zu bauen, das ist relativ unrealistisch, weil eben es gestiegene Kosten gibt, gestiegene Baukosten. Es gibt die Energiekrise, worunter auch eben die Baubranche zu leiden hat. Auch eben durch Sanktionen, wenn man auch auf Russland schaut zum Beispiel. Und da sind die Signale, die man eben hört, die sagen, sorry, das ist nicht zu machen. Es gibt auch einen Fachkräftemangel. Wo sollen die Leute halt herkommen? Irgendwer muss es ja bauen. Dann sagt man eben, es gibt halt eben die Idee, also durch serielles Bauen, dass man auch automatisierteres Bauen macht, dass man sozusagen mehr vorgefertigte Häuser hat, Stecksystem zum Beispiel, dass man das vereinfacht und beschleunigt, dann könnte es was werden. Aber ich glaube, für dieses Jahr ist es unrealistisch, ob es insgesamt dann am Ende dieser Legislaturperiode dann so ist, dass am Ende 400.000 wirklich stehen pro Jahr, ist unklar. Man muss ja dazu sagen, dieses Ziel wurde in den Koalitionsvertrag geschrieben. Da war diese Situation, die wir gerade haben, ja noch gar nicht abzusehen.
Aber wie viele neue Wohnungen bräuchten wir denn eigentlich in Deutschland?
Also man sagt schon, dass das im Prinzip der Bedarf ist. Also 400.000, die Bundesregierung sagt 100.000 Sozialwohnungen. Da sagen gerade Sozialverbände 100.000 Sozialwohnungen. Sorry, das ist viel zu wenig. Das müssten eigentlich 200.000 sein, wenn nicht sogar mehr. Der Bund gibt jetzt bis 2026 für sozialen Wohnungsbau 14,5 Milliarden Euro aus. Da sagt zum Beispiel die Linke, das ist auch insgesamt viel zu wenig. Es ist mehr als sonst. Aber gerade wenn man sich den sozialen Wohnungsbau anschaut, da gibt es noch knapp über 1 Million, also Wohnungen, die letztendlich gefördert sind und wo Menschen zu günstigeren Konditionen drin wohnen können. Allerdings diese Bindung, die fällt dann irgendwann raus nach 20 bis 30 Jahren. Und das Problem ist, man baut nicht genug, also man kommt nicht hinterher, weil eben mehr Wohnungen pro Jahr aus dieser Bindung herausfallen. Also das ist ein großes Problem. Aber, und das ist noch ein letzter Punkt, zum Beispiel die Situation von Geflüchteten, auch das ist ein Punkt, dass man sagt, 400.000 reichen nicht insgesamt. Eigentlich müssten es 500.000 sein, weil wir müssen ja irgendwie die Menschen, die hierher geflüchtet sind, ja auch irgendwie vernünftig unterbringen.
Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio war das, über die Ideen, wie der Wohnungsbau in Deutschland endlich mal beschleunigt werden könnte. Danke fürs Gespräch, Panayotis.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind wirklich traurige Bilder. An zwei Stränden kleiner, abgeschiedener Inseln, ein paar hundert Kilometer östlich von Neuseeland, sind seit Freitag fast 500 Grindwale gestorben, die da gestrandet waren. Grindwale sind große Delfine, mehrere Meter lang, werden auch Pilotwale genannt. Und keines dieser gestrandeten Tiere konnte zurück ins Meer gebracht werden. Erst vor zwei Wochen gab es ähnliche Bilder aus Tasmanien. Auch da war eine große Gruppe von Grindwalen gestrandet und auch ein Großteil nicht zu retten. Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich mit dem Thema heute beschäftigt. Verena, warum war es nicht möglich, mehr Walen zu helfen?
Also grundsätzlich ist es immer schwierig, gestrandete Wale wieder ins Wasser zurückzubringen. Aber in diesem speziellen Fall auf den Chatham-Inseln, da in Neuseeland, war es besonders problematisch, weil dort einfach sehr, sehr wenig Menschen leben. Das Ganze ist sehr weit weg von den Hauptinseln. Und deshalb war es schwierig, ausreichend Freiwillige zusammenzukriegen, hat Darren Grover vom Project Jonah der Presse gesagt, dass viele Rettungsaktionen von gestrandeten Walen in Neuseeland durchführt. Außerdem sei an diesen Stränden die Gefahr von Haiangriffen groß. In dem Moment, wo man eben versucht, die Meeressäugetiere wieder ins Wasser zu schieben. Und deshalb seien die Wale, die noch lebten, alle eingeschläfert worden.
Du hast schon gesagt, es ist immer schwierig, die Tiere zu retten. Was ist denn da das Hauptproblem? Also ja, klar, die sind halt schwer natürlich.
Ja, genau. Die Größe und die Schwere der Tiere, die macht es so kompliziert, sie wieder ins Wasser zu bugsieren, wenn sie am Strand liegen. Das hat die australische Walforscherin Vanessa Pirotta dem TV-Sender ABC gesagt.
We're talking about an animal that can be between 5 to even 7 meters long and over 2000 kilograms. Once these animals hop on the shore, unfortunately, they're just really hard to move, and because of their weight, they can kind of dig into the sand.
Also die sind 5 bis 7 Meter lang, bis zu 2000 Kilo schwer und durch ihr Gewicht graben sie sich quasi von selbst noch tiefer in den Sand. Und die Chance, sie zu retten, die wird auch mit jeder Minute, die sie am Strand liegen, einfach kleiner, weil das Gewicht auf ihre Organe drückt, auf die Lungen.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass das ein großes Problem ist.
Das stimmt. Außerdem muss man sie vor Sonnenbrand schützen und davor, dass sie überhitzen. Deshalb werden die Wale bei Rettungsaktionen in Tücher gewickelt, hat man bestimmt schon mal gesehen, und immer mit Wasser übergossen. Dazu kommt,
Da sind wir dann wieder beim Thema, ja, die Tiere haben ja eine sehr soziale, enge Bindung. Oft kehren Wale um, die von Helferinnen und Helfern mühsam ins Wasser gebracht werden oder ins freie Wasser gebracht worden sind und stranden dann ein zweites Mal. Auch deshalb sind die Erfolgsquoten bei den Rettungsaktionen so gering.
Aber warum passiert das überhaupt immer wieder, dass da wirklich Hunderte von Walen an so einem Strand anlanden?
Das ist für die Wissenschaft immer noch ein Rätsel, sagt die Walforscherin Vanessa Pirotta.
Unfortunately, we don't know the reasons as to why whales strand. It remains a big, big mystery.
Also es bleibt ein Rätsel. Diese Strände, an denen das jetzt passiert ist, die sind im Grunde berüchtigt dafür. Da stranden ziemlich regelmäßig Wale, vermutlich wegen der Untergrundstruktur der Küste. Da sind so ganz viele flache Sandbänke. Das scheint so eine Art natürliche Falle zu sein, in die vor allem die Grindwale immer wieder tappen. Aber auch wenn Tiere krank sind oder auf der Jagd nach Beute versehentlich in flache Gewässer geraten, dann funktioniert ihr natürliches Navigationssystem nicht mehr richtig. Die haben ja so ein Echolot, mit dem sie sich auch orientieren und sie finden dann nicht mehr zurück. Zurück ins offene Meer.
Aber warum sind das dann immer gleich so viele? Also hier waren es ja auch wieder über 200.
Das liegt einfach daran, dass diese Wale wirklich so extrem sozial sind, so enge Bindungen zueinander aufnehmen. Grindwale gehören ja zu den Delfinen, leben in großen Gruppen mit sehr enger Bindung. Und wenn da ein Tier losschwimmt, dann schwimmen die anderen oft mit. Man bleibt einfach immer zusammen. Und oder wenn sie hören, ein Freund oder eine Verwandte von ihnen ist in Not, dann kommen sie auch. Die kommunizieren ja die ganze Zeit miteinander. Und dadurch kann es immer wieder zu diesen tragischen Situationen kommen.
Das heißt, in dem Fall ist mal nicht der Mensch schuld.
Nicht unbedingt, wobei es auch Hinweise gibt, dass in manchen Fällen Wale und Delfine stranden durch Lärm im Meer, den die Menschen verursacht haben, weil der ihren Orientierungssinn verwirrt oder sogar zerstört. Etwa bei Unterwassermanövern des Militärs, da werden oft laute Geschosse irgendwie losgeschossen, die verursachen starke Schallwellen. Und Untersuchungen zeigen, dass in solchen Fällen die gestrandeten Tiere oft auch Verletzungen in den Innenohren hatten und Blutungen. Möglicherweise spielen aber auch bei diesen Strandungen manchmal veränderte Meeresströmungen eine Rolle, also Klimawandel, ich höre dir trapsen. Aber in manchen Fällen muss man auch sagen, passiert es einfach aus Pech.
Und was passiert jetzt mit den ganzen toten Tieren am Strand da bei den neuseeländischen Inseln? Was macht man mit denen?
Die sollen dort einfach liegen bleiben und verwesen, was natürlich auch deshalb möglich ist, weil dort niemand wohnt, weil den Geruch möchte man sich nicht so richtig vorstellen. Nee. Der Walschützer Darren Grover vom Jonah-Projekt sagt, dass die Natur ziemlich großartig im Recyceln sei und all die Energie aus den Walkörpern jetzt nun zurückbekommen, wenn die verwesen. Das ist natürlich auch ein bisschen klimafreundlicher, als diese Walkörper mit großem Aufwand zu bergen, zu transportieren und dann irgendwo zu vergraben oder auch noch zu verbrennen. Das wird ja oft in besiedelten Gebieten mit großen Tierkadavern so gemacht.
Warum es so schwierig ist, gestrandeten Walen zu helfen und warum das immer wieder, wie gerade auch in Neuseeland, passiert, das hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Verena von Keitz erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
US-Präsident Joe Biden ist sauer auf Saudi-Arabien und er droht dem Land mit Konsequenzen.
I'm not going to get into what I consider and what I have in mind, but there will be consequences.
Er sagt noch nicht genau, was für Konsequenzen, aber es wird welche geben. Was hat Saudi-Arabien gemacht? Das Land ist das wichtigste Mitglied des Erdölkartells OPEC und das hat letzte Woche angekündigt, ab November deutlich weniger Erdöl zu fördern. Das passt Biden überhaupt nicht, weil bald Zwischenwahlen in den USA sind und er Angst vor weiter steigenden Energiepreisen hat. Interessiert die OPEC aber offenbar wenig und das schauen wir uns jetzt genauer an mit Silke Hane. Die kennt sich nicht nur gut mit Wirtschaft aus, sondern ist auch unsere Korrespondentin in Wien, wo sich das Hauptquartier der OPEC befindet. Hallo Silke.
Hi.
Silke, erklär doch mal für Dummies, was ist die OPEC für eine Organisation und was ist eigentlich dieses OPEC-Plus-Kartell?
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, es ist ein Ölkartell. 13 Länder sind da dauerhaft Mitglieder, Saudi-Arabien ist das wichtigste davon. Und diese Länder, die sprechen sich eben ab, wie viel Öl sie fördern. Also es ist ein Angebotskartell, sie bündeln ihre Marktmacht. Mittlerweile haben sich noch 10 Länder angeschlossen. Unter anderem Russland, dann spricht man von OPEC Plus. Seit ein paar Jahren sind diese anderen Länder bei den Beratungen dabei und planen eben mit der OPEC zusammen die Fördermengen.
Und welche Interessen verfolgen diese Erdöl exportierenden Länder?
Den Ölpreis möglichst stabil zu halten. Stabil, das ist das Wort, was die OPEC dafür benutzt. Man könnte auch sagen, gerade so hoch, dass man die Nachfrage nicht völlig abwirkt. Denn für die Staaten sind die Öleinnahmen ja Staatseinnahmen. Und davon finanzieren sie staatliche Ausgaben. Eine Zeit lang war der Ölpreis ja ziemlich niedrig. Vielleicht erinnern sich manche noch daran, so bei $50 das Fass. Und das hat einigen Ländern echt Probleme bereitet.
Ab November, so der Plan, soll jetzt weniger Rohöl gefördert werden. Ungefähr 2 Millionen Barrel weniger pro Tag. Ein Barrel sind so 159 Liter. Was bringt denen das, wenn sie weniger fördern?
Also vielleicht erstmal zur Einordnung. 2 Millionen Barrel weniger pro Tag, das ist eine recht große Förderkürzung. Früher waren das kleinere Mengen, die da zurückgegangen wurden, zum Beispiel im August. Die OPEC Plus will damit erreichen, dass der Ölpreis nicht weiter sinkt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Preis ja erstmal stark angestiegen auf ca. $120 pro Fass. Das ist die Maßeinheit. Und dann ist er aber auch schnell wieder gesunken auf ungefähr $90, weil da gerade weltweit die Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung umgeht. Und um zu verhindern, dass der Ölpreis jetzt weiter runtergeht wegen fehlender Nachfrage, hat die OPEC Plus zuletzt beschlossen, am Angebot zu drehen und die Fördermenge zu reduzieren. Danach ist der Ölpreis dann auch erstmal ein paar Tage gestiegen. Inzwischen sinkt er aber wieder tendenziell, weil die Angst vor einer Rezession, die geht ja nicht weg.
Aber wenn bald weniger gefördert wird, was heißt das dann für uns? Wird es dann zu höheren Benzin- und Ölpreisen führen in Europa und in den USA?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also tendenziell erstmal sinkende Rohölpreise kommen meistens erst später an den Tank. Stellen an, während steigende Preise recht schnell ankommen. Das ist auch eine interessante Sache, aber das ist ein anderes Thema. Wie sich der Rohölpreis entwickelt, ist ziemlich schwer vorherzusagen, denn der entsteht ja an den Rohstoffbörsen dieser Welt. Und da werden eben ganz viele Faktoren abgewogen. Das Angebot, aber eben auch die Nachfrage oder die mögliche Nachfrage in den kommenden Monaten. Sagen wir mal, die USA würden jetzt beispielsweise beschließen, weitere Teile ihrer strategischen Ölreserven auf den Weltmarkt zu geben, dann könnte das den Preis drücken. Und das wird ja vom Weißen Haus auch durchaus erwogen. Auch das geplante Embargo auf russisches Öl in der EU könnte mit reinspielen ab Ende des Jahres. Also insgesamt ist das eine sehr komplexe Rechnung.
Jetzt hast du schon gesagt, dass Saudi-Arabien ja auch wirklich der wichtigste Staat in der OPEC ist, tonangebend. Ist seit vielen Jahren eigentlich auch ein Verbündeter der USA. Und die USA wollten ja auch nicht, dass die Fördermenge jetzt verkleinert wird. Heißt das dann, dass die OPEC gerade nicht an der Seite der USA und des Westens stehen?
Naja, sie hat sich zumindest entschieden, diese Bitten aus den USA erstmal zu ignorieren. Das kann man erstmal so festhalten. Die OPEC steht sozusagen auf ihrer eigenen Seite. Die hat ein Interesse an möglichst hohen Einnahmen und Experten interpretieren die Förderkürzung jetzt auch teilweise so rein wirtschaftlich, dass diese Einnahmen Saudi-Arabien eben jetzt gerade erstmal wichtiger sind, als bei den USA gut dazustehen. Denn wenn die Weltkonjunktur abschmiert, wird der Ölpreis noch früh genug sinken und Saudi-Arabien dann auch sinkende Einnahmen bescheren. Also so ein bisschen das Prinzip jetzt noch abschöpfen, was geht. Saudi-Arabien hat allerdings den Krieg in der Ukraine auch nicht verurteilt. Also man könnte sagen, die OPEC-Länder versuchen sich daraus zu halten, sich nicht zu positionieren, wirtschaftlich zu handeln. Aber natürlich bescheren steigende Preise auch der russischen Kriegskasse ein Plus. Sofern sie denn steigen, jetzt gerade sinken sie ja. Aber so richtig neutral kann die OPEC da eigentlich nicht sein. Also es gibt keine direkte Positionierung, aber indirekt kommt halt schon was dabei raus.
Was ihr über OPEC und OPEC Plus wissen müsst, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in Wien und Wirtschaftsexpertin Silke Hane gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Danke dir fürs Gespräch, Silke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wo macht man als erstes Abstriche, wenn alles um einen herum teurer wird? Sind es Konzertkarten, Klamotten oder Essen? Eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte zeigt jetzt, offenbar sind deutlich weniger Menschen aktuell bereit, viel Geld für nachhaltige Produkte auszugeben als vor der hohen Inflation. Man lässt also die teure Bio-Zitrone vielleicht eher links liegen. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich heute mal angeschaut, was das für Bio-Supermärkte bedeutet und ob das nur vorübergehend ist oder ob vielleicht sogar eine Bio-Zeitenwende ansteht.
Mittwoch, 11 Uhr, Superbiomarkt Bonn. Sauber herausgeputzt warten Brokkoli, Spitzkohl und Rispentomaten auf Kundschaft. Aber von der ist gerade nicht viel zu sehen.
Ja, also unter der Woche ist generell ein bisschen ruhiger.
Benedikt Verhöfen ist heute hinter der Fleischkäsetheke. Weil wenig los ist, hat er kurz Zeit, zu mir nach vorne zu kommen, um mit mir die Lage zu besprechen. Das Marktforschungsunternehmen GfK hat nämlich für den August ermittelt, Bio-Supermärkte hatten 10,8% weniger Umsatz im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Also generell kann man sagen, Hähnchen, ne? Viel Hähnchen, egal ob Brust oder Keule, haben wir früher viel, viel mehr verkauft. Ne? Jetzt im Sommer ist es stark zurückgegangen, da mussten wir stark runterschrauben.
Ein Drittel weniger, die Hälfte weniger?
Mindestens die Hälfte weniger, ne? Wow. Wenn nicht sogar noch mehr.
An der Käsetheke rückt eine Kundin auf und Benedikt muss wieder weitermachen. Gute Gelegenheit, sich noch einmal in Ruhe die Zahlen anzuschauen. Zu fragen, ob der Umsatz ab jetzt weiter und weiter runterrauscht oder ob wir hier im langen Wachstum des Biosektors nur eine kleine Delle erleben. Für die These vom großen Rückgang sprechen die sich weiter eintrübenden Konjunkturdaten. Der Internationale Währungsfonds nennt es in einem aktuellen Bericht die schlimmste Krise seit 20 Jahren. Und das Allerschlimmste steht uns noch bevor. Andererseits schaut man sich den Rückgang im ersten Halbjahr an, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dann fällt der viel stärker aus. Da lag der Umsatzrückgang von den Bio-Supermärkten schon mal bei 16,5%. Also doch vielleicht nur eine vorübergehende Delle gerade.
Ich habe schon gemerkt, dass es jetzt mittlerweile wieder mehr wird. Wir machen definitiv bessere Umsätze als vorher. Und deswegen würde ich sagen, dass der Tiefpunkt im Moment zumindest überschritten ist, solange jetzt nicht noch eine zusätzliche Überraschung kommt.
Die Konsumforscher sehen, da gibt es die Bereitschaft, für Gesundheit und Nachhaltigkeit mehr auszugeben. Gleichzeitig drücken Inflation und Ungewissheit die Bereitschaft dafür zu zahlen. Mit der Folge, die VerbraucherInnen schichten um.
Die Käufer haben entweder inzwischen so starke finanzielle Einschränkungen zu erleiden durch die ganzen Energiekosten, durch die Preissteigerung und so weiter, dass sie den höheren Preis für Bioprodukte nicht mehr zahlen können. Oder sie sind so verunsichert und erwarten diese Einschränkung in der nächsten Zukunft, dass sie im Augenblick den höheren Preis nicht mehr zahlen wollen.
Erklärt Robert Ketschkes von der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. Seine Daten stützen sich nicht nur auf Umfragen, sondern TeilnehmerInnen scannen hier ihre Kassenbons ein. Und da wird klar, Bio ist grundsätzlich gefragt. Die Krise verschiebt nur die Anteile vom Fachhandel hin zum Discounter. Vielleicht nur kurzfristig, vielleicht aber auch langfristig.
Sollten wir immer im Kopf haben, dass die Menschen dann inzwischen auch mit anderen Bioprodukten, beispielsweise den Handelsmarken von den einzelnen Händlern, den günstigeren Marken Erfahrungen gemacht haben. Und wenn diese Erfahrungen positiv waren, das heißt, sie merken, oh, das ist ja eine Qualität, die ich gut finde und das ist durchaus günstiger als das, was ich im Bio-Supermarkt finde, dann kommen die Leute nicht automatisch zurück.
Eine Landwirtschaft, die Böden und Umwelt schont, regionale Produktionsweise fördert, die heimischen Betriebe stärkt und Ressourcen schont. Eigentlich bräuchten wir diese Prinzipien gerade jetzt. Die Frage ist nur, unterstützen wir das noch voll, wenn wir nur Discounterware einkaufen?
In den Discountern, in den Supermärkten, da ist es eben doch günstiger, das günstige Bio, aber nicht in Ganzheitlichkeit, wo wir einfach den 100% Rahmen haben wie bei uns.
Super Biomarktleiter Matthias Wilken kennt all diese Probleme und bleibt trotzdem optimistisch.
Transparenz, wie Regionalität, Authentizität, Erlebnis. Also wenn der Kunde zu uns kommt, dann hat er auch einfach einen Kontakt. Und dazu kommt eben aber auch noch Geschmack durch eine ganz andere Qualität. Und deswegen muss es vor diesen verschiedenen Hintergründen oder wird es, nach meiner, unserer Einschätzung, perspektivisch den Rücklauf geben müssen. Weil wir da einfach alternativlos sind. Nicht nur wir als Unternehmen, sondern Naturkost, Fachhandel generell.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.